Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Same shit, different year. Jedes Mal, wenn Menschen aus irgendeinem Teil der Welt in diesen unseren kleinen Teil der Welt fliehen, habe ich das Gefühl, führen wir dieselbe Diskussion, wenn man das überhaupt Diskussion nennen kann. Und gleichzeitig tun wir immer alle so, oder tun auf jeden Fall viele von uns so, als würden wir diese Diskussion zum ersten Mal führen. Jetzt, wenn Ukrainerinnen und Ukrainer kommen, dieselben Argumente wie 2015, als Syrerinnen und Syrer kamen. Und 2015 dieselben Argumente wie in den 90ern, als Menschen vor den Kriegen auf dem Balkan zu uns flohen. Haben wir ja neulich eine Ausgabe zugemacht zum sogenannten Asylkompromiss. Aber unsere geschichtliche Vergessenheit geht ja irgendwie noch weiter. Ne? In den 90ern dieselben Argumente wie in den 70ern, als die Boat People, vietnamesische Flüchtlinge, nach Deutschland kamen. Dazu haben wir eine unserer allerersten Ausgaben Eine Stunde History gemacht. Und heute drehen wir die Uhren noch ein Stück weiter zurück und landen in einer Zeit, in der Deutsche aus Deutschland nach Deutschland flohen. Und manche historischen Diskussionen und Argumente werden euch sehr bekannt vorkommen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Findet heute vornehmlich in West-Berlin statt, Matthias.
Grüß dich. Sei gegrüßt, ja.
Diese stimmt. Eine Stunde History. Aber wir machen noch mal kurz die Karte auf, ne, und reisen ein wenig, ja. Gehen Süden.
Ich habe es befürchtet.
Ja, ja, muss sein. Aber wir freuen uns so. Ja so sehr, dass die Leute uns sehen können.
Genau.
Dann müssen wir es ihnen auch verraten, wo.
In Leipzig. Ich weiß es ganz genau. Ja. Und zwar am 20. September. Abends um 19.30 Uhr geht's los. Wir reden über den Westfälischen Frieden, der den 30-jährigen Krieg beendet hat im Jahr 1648.
Das ist korrekt.
Und wir treffen uns im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Eintritt ist frei. Anmelden könnt ihr euch unter deutschlandfunknova.de.
Und dann geht's noch nach Nürnberg in den Löwensaal. Matthias, hilf mir mal schnell mit dem Datum. Es ist im Oktober.
Der 14. Oktober.
Der 14. Oktober. Und es geht um den Hitlerputsch 1923, also vor genau 100 Jahren. Da könnt ihr die Tickets erstehen auf podcastfestival.de. Wir sind da nämlich eingeladen im Rahmen des BR Podcast Festivals.
So ist es.
Jetzt aber Berlin, hatte ich ja schon versprochen. Und zwar gehen wir nach Marienfelde, Matthias. Das war ein Notaufnahmelager, das im August 1953 gegründet oder eröffnet wurde vielleicht eher. Da kamen also Männer und Frauen und Kinder an, die auf der Flucht waren. Und zwar auf der Flucht aus der DDR. Und das war etwas, Matthias, was im Grunde gleich in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg begann. Also im Grunde gleich mit Gründung der DDR.
Ja, sogar auch schon ein bisschen vorher in der sowjetischen Besatzungszone, als 1945 die Rote Armee dort einrückte, begann sofort der Aufbau eines Einparteienstaates. Das war für viele Leute schon ein Fluchtgrund. Und zwischen 1949, als dann die DDR gegründet wurde, und dem Bau der Mauer 1961 im August, gab es etwa 2,8 Millionen Flüchtlinge.
Boah, 2,8 Millionen.
2,8 Millionen. Und das waren natürlich wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und die haben die DDR verlassen. Sie meldeten sich dort nicht ab. Sie hatten auch keine Genehmigung dazu. Und deswegen konnten sie auch nicht wieder zurück.
Das ist für uns, glaube ich, heute eh nur schwer vorstellen, Matthias. Die Leute sind ja zum Teil gegangen wegen einer eingeschränkten Freizügigkeit. Ne? Also sie konnten nicht entscheiden, wo sie leben wollten, mit wem, wo sie lieben und arbeiten wollten. Wenn man überlegt, dass wir heute in allen Staaten der EU diese Freizügigkeit genießen, ist das ja allein schon ein Grund gewesen, damals zu fliehen.
Ja, es war auch das System selbst, glaube ich. Also das Staatssystem hatte eine Verordnung verlauten lassen, die hieß da Rückgabe der Personalausweise bei Übersiedlung nach Westdeutschland. Alleine schon ein Wortungetüm. Ja. Also wer übersiedelte, hatte seinen Ausweis abzugeben. Und wer das nicht tat, der wird mit Gefängnis bestraft, mit 3 Monaten zunächst einmal. 3 Jahre später lautete der Paragraph, wer die DDR ohne Erlaubnis verlässt, wird mit Gefängnis bis zu 3 Jahren bestraft. Das waren wirklich schon drastische Strafen. Aber ansonsten gab es eben auch politische Gründe. Zum Beispiel die alleinige Staatslenkung durch die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die Sozialistische Partei in der DDR, muss man dazu sagen, die fehlenden Grundrechte, zum Beispiel Reise- und Meinungsfreiheit. Und dann wurde eben auch sehr oft gesagt, es herrsche in der DDR ein Spitzersystem.
Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da einfach viele Leute zu ihren Liebsten gezogen werden oder nachgezogen werden, ne? Zur Familie im Westen oder so, um die wieder zusammenzuführen.
Also es gab es natürlich auch, aber wenn man nur nach den Zahlen geht, dann waren das rund 15% derjenigen, die nach ihrer Flucht befragt worden sind, noch dahinter rangierten wirtschaftliche Gründe oder der Wunsch nach einem höheren Einkommen.
Jetzt gingen diese fast 3 Millionen Menschen von Ost nach West, von einem Staat in den anderen, von DDR nach BRD. Wie wurden denn die geflohenen DDR-Bürger in der BRD aufgenommen?
Naja, also hier muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Über einen Kamm kann man das nicht scheren. Also eine einzige Antwort kann man da nicht geben. Wer Verwandte hatte in Westdeutschland, dem ist es sicherlich einfacher gefallen. Andere waren teilweise wirklich nicht willkommen, weil auch die Westbevölkerung natürlich genügend Sorgen hatten in den Anfangsjahren. Aber trotzdem ist die Aufnahme insgesamt in der Rückschau betrachtet gelungen. Unter anderem eben auch wegen eines solchen Aufnahmelagers wie in Marienfelde.
Genau, das war eben in Berlin. Warum war das nötig geworden? Wahrscheinlich, weil einfach in Berlin die meisten angekommen sind.
Ja, genau. Berlin liegt mittendrin und da waren in Ost- und Westteil der Stadt natürlich viele Menschen und die kamen über die Grenze in Berlin, über die innerstädtische Grenze. In Berlin gab es viel zu wenig Wohnraum nach dem Krieg, sowohl für Westberliner als aber auch natürlich für Geflüchtete. Deswegen gab es vorher auch schon Notaufnahmestellen in Berlin. Aber nach 1952 kamen immer mehr und nach dem Aufstand des 17. Juni 1953 in der DDR nochmal sehr, sehr viele. Per DDR-Gesetz war dann die innerdeutsche Grenze seit Mai 1952 sehr schwierig zu überwinden. Sie wurde streng bewacht und kontrolliert. Und es gab eigentlich nur noch innerstädtische Sektorengrenzen in Berlin, die einigermaßen durchlässig waren. Und deswegen kamen eben sehr viele Menschen in Berlin an. Und deswegen war ein Notaufnahmelager unumgänglich.
Wie sah dieses Notaufnahmelager aber eigentlich aus? Was wurde da gemacht in Marienfelde? Wie wurden die DDR-Flüchtlinge empfangen? Das erzählt uns jetzt Nadine Kreuzzahler. Sie nimmt uns für eine Stunde History mal mit in die 50er und mit nach Marienfelde.
Guten Abend. In den letzten Wochen erreichte der Flüchtlingsstrom aus der sowjetischen Besatzungszone mit allein im Monat Juli 11.100 Personen ein bisher in Berlin nicht gekanntes Ausmaß.
Massen strömen nach West-Berlin, seit die DDR die Grenzen zur Bundesrepublik dicht gemacht hat. Die Sektorengrenze in der Stadt ist die einzige, die noch offen ist. Die Flüchtlingsunterkünfte in West-Berlin sind hoffnungslos überfüllt.
Im Berlin-Nesenado gibt es ungefähr 45 Durchgangs- und Flüchtlingslager. Langsam sind sie aber so überfüllt, dass es kaum möglich ist, dem Anstrom der Flüchtlinge gerecht zu werden.
Deshalb scheint es mir wichtig zu sein, immer wieder darauf hinzuweisen, dass nur die Menschen kommen sollen, die im Sinne des Gesetzes wirklich an Leib und Leben gefährdet sind oder die aus anderen zwingenden Gründen, politischen Gründen, nicht mehr bleiben können.
Eine zentrale Anlaufstelle soll die Situation auffangen. 2 Millionen D-Mark werden aus dem Bundeshaushalt freigegeben. Bund und Berliner Senat bauen 1952 ein neues Durchgangslager, das zentrale Notaufnahmelager Marienfelde. 280 Wohnungen für etwa 10.000 Menschen. 1953 wird der erste Bauabschnitt eingeweiht von Bundespräsident Theodor Heuss.
Der Westen Deutschlands ruft nicht. Das könnte er nicht verantworten. Deutsches Land um deutsche Menschen ärmer machen zu wollen. Und wir wissen um die qualvollen Entschlüsse, Besitz, Beruf, Amt, vertraute Lebenslandschaft verlassen zu sollen. Der Westen Deutschlands wehrt aber auch nicht.
Am 17. August nimmt das Notaufnahmelager seine Arbeit auf.
In einer langen Schlange mit einer kleinen grünen Nummer in der Hand stehen sie hier und warten. Und warten darauf, registriert zu werden.
In Marienfelde wartet viel Bürokratie auf die Flüchtlinge. Ein Aufnahmeverfahren in 12 Stufen. Zuerst die ärztliche Untersuchung, dann Befragungen durch die Alliierten. Sie wollen möglichst viele Informationen über das Leben und die Strukturen im Osten sammeln. Dann weitere Überprüfungen, der Aufnahmeausschuss, die Ländereinweisung, die Transportstelle. Im Schnitt bleiben die Geflüchteten aus der DDR zwischen 7 und 14 Tagen in Marienfelde. Tage auf engstem Raum, voller Sorgen, auch vor Spitzeln aus der DDR, die sich unter die Ankommenden mischen. Hinweisschilder an den Wänden warnen.
Vorsicht bei Gesprächen, Spitzelgefahr. Bei Einladungen, Menschenraub. Vorsicht im Schriftverkehr nach der sowjetischen Besatzungszone.
Marienfelde wird zum Symbol eines Systemkampfes im Kalten Krieg. Im Westen wird Marienfelde das Tor zur Freiheit genannt, im Osten eine Menschenfalle. Eine Aufnahmebewilligung war trotzdem nicht selbstverständlich. Richtig willkommen sind die Flüchtlinge aus dem Osten Deutschlands in West-Berlin nicht. Es herrscht Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, ein Mangel an allem wenige Jahre nach Kriegsende. Nur wer einen Mangel Beruf wie Schlosser nachweisen kann, darf in West-Berlin bleiben. Der Rest wird ausgeflogen und auf die Bundesländer verteilt.
Ich habe Ihnen den Beschluss des Aufnahmeausschusses mitzuteilen. Wir geben Ihnen hiermit die Aufnahme aufgrund des Notaufnahmegesetzes, weil wir einen Rechtsanspruch festgestellt haben. Es war Ihnen beim besten Willen nicht zuzumuten, länger in der Zone des Unrechts zu bleiben.
Anfang der 50er Jahre lehnt die Bundesrepublik noch 2/3 aller Flüchtlinge ab. Sie werden zwar nicht zurückgeschickt, bekommen aber auch keine Unterkunft gestellt und keinerlei Hilfen. Bis zum Mauerbau im August 1961 bleibt der Andrang in Marienfelde groß. Das Lager ist immer wieder hoffnungslos überbelegt. Zeitungen sprechen von Elendsquartieren. Im September 1956 wird offiziell der 1-millionste Flüchtling im Lager aufgenommen. Mit dem Mauerbau wird es ruhiger, bis 1989, kurz vor dem Mauerfall, wieder Tausende nach West-Berlin flüchten.
18 Stunden hatten wir gewartet, bis wir jetzt überhaupt die Aufnahme gekriegt haben.
18 Stunden?
18
hier
Stunden,
gestanden.
Ja.
Ich habe erstmal eine Stunde gestanden, um hier, eigentlich dafür können sie aber nicht, weil es wirklich zu viele Leute sind, um hier so einen weißen Zettel zu kriegen, wo ich meine Personalien und all drauf schreibe. Und danach, wenn ich diesen Zettel habe, komme ich zum Arzt und kriege diesen Laufzettel hier. Da steht zum Beispiel eine Beschreibung drauf, wo was ist.
Ja.
Aber das haut alles nicht hin.
Das ist das blanke Chaos.
2010 wurde das Notaufnahmelager Marienfelde geschlossen, dann aber reaktiviert. Bis heute leben hier Geflüchtete aus verschiedenen Ländern.
Nadine Kreuzzahler über das Notaufnahmelager Marienfelde, in dem so viele Menschen landeten auf der Flucht aus der DDR. Und ich staune immer noch über diese eine Zahl, die wir vorhin ja schon gehört haben. 2,8 Millionen Menschen, die zwischen DDR-Gründung 1949 und dem Bau der Mauer dann 1961 von Ost nach West geflohen sind. 2,8 Millionen. Und Herr Heidemeier, war auch schon vor der Gründung von Marienfelde viel los auf diesem, ja, heute würde man vielleicht sagen, Fluchtkorridor?
Die ganze Zeit vom Ende des Weltkriegs aus. Mhm. Das ist ja eine Bevölkerungsverschiebung gewesen, die von der einen zur anderen Bewegung übergegangen ist. Am Anfang waren es die Menschen, die vor der Roten Armee Richtung Westen geflohen sind. Mhm. Und immer mehr wurden es dann die Menschen, die vor dem kommunistischen Regime geflohen sind. Alleine für die Jahre 1944, 1945 haben wir fast 300.000 Menschen, die aus dem Gebiet der späteren DDR in die spätere Bundesrepublik gekommen sind. 300.000 Menschen in diesen beiden letzten Kriegsjahren. Mhm. Also das hat an der Stelle noch was damit zu tun. Dann sinken die Fluchtzahlen ab oder die Zuwanderungszahlen ab. Und es steigt dann wieder in den Jahren zur Gründung der Bundesrepublik und der DDR, was nicht zuletzt auch mit der Abschottung Berlins dann zu tun hat und dem immer restriktiver werdenden Regime in der DDR, um dann in den Jahren 51, 52 zunächst mal ein bisschen runterzugehen. Und dann, das haben wir ja gerade mit dem 17. Juni, der sich zum 70. Mal gejährt hat.
Haben wir auch eine Ausgabe, eine Stunde History zugemacht, gerade erst.
Besprochen, dass dann im Jahr 52, als der Kurs angezogen wird, nochmal die Fluchtzahlen extrem hochgehen, sodass dann kurz vor dem 17. Juni fast 2000 Menschen täglich angekommen sind in West-Berlin.
Helge Heidemeier ist das, zu Gast in einer Stunde History, Leiter der Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, und er war erster wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte eben auch in Marienfelde. Herr Heidemeier, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag, ich freue mich über das Gespräch.
Jetzt haben wir schon eine Menge gelernt über die Fluchtbewegungen selbst. Die Gründe haben Sie bisher angedeutet, ne? Also zum Beispiel, dass dann das Regime auch nach dem Volksaufstand speziell nochmal richtig die Daumenschrauben anzieht. Was sind denn so die Motivationen der Menschen gewesen, von Ost nach West zu gehen?
Das ist in den Zeiten etwas unterschiedlich. Ich habe es ja schon angedeutet, am Anfang war es die Angst vor der Roten Armee. Mhm. Und dann war es die Angst vor der kommunistischen Herrschaft, die Repression, die sich ja in allen Gebieten zeigte, wirtschaftlich, im Bildungsbereich. Das sind Gründe gewesen, warum Menschen ihre Heimat verlassen haben. Und nachdem in den 40er Jahren die Situation in allen Teilen Deutschlands relativ schlecht war, hat ja im Zuge der Währungsreform in den Westzonen die Wirtschaft sich im Westen relativ rasch erholt. Und von da an, also von Anfang der 50er Jahre an, ist eben auch das Wohlstandsgefälle durchaus ein Pull-Faktor für die Menschen in der DDR, um ein besseres Leben zu haben. Aber eindeutig, es bleibt eine politische Fluchtbewegung, weil die Menschen verlassen ihre Heimat hauptsächlich, weil sie Repression irgendeiner Art fürchten, sei es wirtschaftlich, sei es politisch, sei es die Chancen ihrer Kinder. Sie müssen sich ja auch an der Stelle überlegen, dass gerade in den ersten Jahren oder im ersten Jahrzehnt der DDR es quasi für Kinder von Akademikern unmöglich war, eine Universitätsausbildung zu machen. Und das hat natürlich Menschen extrem dazu bewogen, mit ihren Kindern in den Westen zu gehen.
Weil es der Arbeiter- und Bauernstaat sein sollte, ne? Und keine
genau,
Akademiker.
Ja, ja.
Ich sag mal sehr salopp, Herr Heidemeier, es war nie die Stärke der DDR-Spitze, der SED-Funktionäre, bei solchen Entwicklungen dann auf die eigenen Versäumnisse zu schauen. Sich mal vielleicht zu fragen, was machen wir eigentlich falsch, dass so viele Leute abhauen? Wie reagierte das Regime dann so in den 50er Jahren auf diese Fluchtbewegung?
Das ist sehr interessant. Also wenn wir jetzt erst nochmal bei der frühen Zeit bleiben, bis 1953, ist sehr interessant, dass in die Jahre bis 1952 die DDR oder die sowjetische Besatzungszone positiv auf diese Abwanderung reagierte.
Aha.
Denn
da gingen jetzt die nicht richtig mitziehen wollten, oder wie?
Das war die eine Seite, da gingen die nicht mitziehen wollten. Politische Gegner gehen halt einfach, da muss ich keine Repression anwenden, worin die DDR und die gesamten kommunistischen Regime ja auch mal gut waren, um es mal salopp zu sagen. Und es war natürlich gerade in den End-40er Jahren auch eine wirtschaftliche Entlastung, dass die Menschen gingen, weil es gab eine große Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland zu dem Zeitpunkt. Auch im Westen war es 1951, 52 noch schwierig, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Das weiß ich von meinen Eltern aus hautnahen Berichten. Also das war noch eine schwierige Situation. Das vergegenwärtigen wir uns nicht mehr. Und insofern ist es natürlich eine deutliche Erleichterung, wenn die Menschen gehen. Ab 1952 merkt die DDR aber, dass es gerade die gut Ausgebildeten, die Jungen sind, also die Menschen mit Potenzial, würde man vielleicht heute sagen. Und von da an versucht die DDR umzusteuern. Und sie tut das im großen Maßstab dann nach 1953, nach dem 17. Juni, indem sie sogar beginnt, die Menschen, die gegangen waren, wieder zurückholen zu wollen. Sie macht Propagandaversuche in den Westen, die Menschen zurückzuholen.
Die gingen, wie erging es denen denn eigentlich? Weil das ist dann ja auch eine spannende Frage hinsichtlich dieser Propaganda, ob die überhaupt verfangen kann. Also ich würde ja nur zurückkommen, wenn es mir jetzt im Westen vielleicht nicht sonderlich gut ergeht.
Ja, das sind jetzt zwei Fragen, die Sie stellen. Beginnen wir erstmal mit der, wie es den Menschen ging, die in den Westen kamen. Vielfach bekamen sie dann, zumindest ab Mitte der 50er Jahre, war es ja überhaupt kein Problem, eine Arbeitsstelle im Westen zu bekommen. Ende der 50er Jahre beginnen ja die ersten Anwerbeabkommen mit anderen Staaten. Händeringend suchte man Arbeitskräfte und da waren natürlich gerade die Menschen aus der DDR willkommen. Da gab es keine kulturellen Unterschiede, die sprachen die Sprache, die waren gut ausgebildet, super. Sowas wünschte man sich heute ja auch schon wieder. Mhm. Also insofern war das überhaupt kein Problem. Die nicht zurechtkamen, waren eher solche, die mit der Einsamkeit nicht zurechtkamen, die keinen Anschluss hatten. Und Sie müssen sich überlegen, es war ja eine massiv junge Zuwanderung. Das waren ja Menschen um die 20, die kamen in der Masse. Das waren junge Männer, die gerade ihre Ausbildung zu Ende hatten. Das ist der Prototyp des Flüchtlings. Und vielfach sind die Menschen da nicht mit ihrer Situation zurechtgekommen und sind dann aus sozialen Gründen zurück in die DDR wieder gegangen. Es gab natürlich auch einige, die nicht haben Fuß fassen können, gerade auch Familien, die in die DDR zurückgegangen sind. Und in der Tat, es war keine ganz kleine Zahl. Bis 1961 sind 600.000 Menschen in die DDR zurückgegangen.
Das ist wirklich nicht wenig.
Das ist ordentlich. Und davon sind zwei Drittel DDR-Flüchtlinge. Also das sind die zum zweiten Mal geflohen sind. Also nur 200.000, ich sage jetzt mal so, gelernte Westdeutsche. So, und die Aufnahme, Ihre zweite Frage war ja die Aufnahme.
Genau, da hatte ich ein schönes Zitat noch zu, das haben wir gefunden in den Recherchen von damaligen Sozialsenator Berlins Otto Friedrich Bach, der sagt, er führe einen Zweifrontenkampf gegen Flüchtlingsnot und Bonner Bürokratie, ne? Also Bonn, damals Hauptstadt der Bundesrepublik, alte Bundesregierung, klingt so, als wäre das nicht unbedingt gleich gemacht worden.
Das ist nicht leicht gewesen, aber auch hier wieder zwei Fragen. Bleiben wir jetzt erstmal bei der Kernfrage, weil Berlin ist natürlich was anderes als die Bundesrepublik. Das machen wir uns heute, 30 Jahre nach der Vereinigung Deutschlands, nicht mehr klar, dass Berlin kein Bestandteil der Bundesrepublik war. Alle Gesetze, die in der Bundesrepublik galten, mussten in Berlin nochmal extra angenommen werden, beispielsweise. Und insofern war es das Problem Berlins in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mit in die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik vollkommen einbezogen zu werden. Und die Bundesrepublik hat relativ früh, eines der ersten Gesetze, das der Bundestag verabschiedet hat, war das sogenannte Notaufnahmegesetz für die Menschen aus der DDR 1950. Dieses Gesetz, ich paraphrasiere es jetzt ganz kurz, legt fest, dass politischen Flüchtlingen die Aufnahme gewährt werden muss in der Bundesrepublik. Das heißt, politische Flüchtlinge, anerkannte politische Flüchtlinge, die also wegen der Gefahr für Leib und Leben, wie das dann in einem Gesetz so schön heißt, die DDR verlassen mussten, haben besondere Privilegien bekommen. Alle anderen hat man natürlich nicht zurückgeschickt, die hatten diese Privilegien aber nicht. Und diese Privilegien hießen, und das eben auch schon 1950, bevorzugte Vermittlung in Arbeit und bevorzugte Zuweisung von Wohnraum. Beides wesentliche Elemente, die das Ankommen erleichtert haben in einem Land, das zum großen Teil zerstört war, in dem es noch eine große Arbeitslosigkeit gab. Also diese Menschen, die aus politischen Gründen die DDR verlassen haben, sind privilegiert worden. Das Problem ist, dass natürlich die, die nicht diese Aufnahme bekommen haben, in der Bundesrepublik und in West-Berlin verblieben, aber eben sich um das alles selbst kümmern müssen. Und das war halt nicht einfach. Und insofern gab es ein großes Problem, insbesondere für Berlin. Denn Sie müssen sich jetzt die Lage in West-Berlin vergegenwärtigen wieder. West-Berlin war eine kleine Insel in der DDR. Es gab keinen direkten Austausch mit der Bundesrepublik. Der musste ja immer, wenn Sie sich auf die Landkarte angucken, über das Territorium der DDR gehen. Das heißt, Menschen, die aus der DDR geflohen waren und in West-Berlin saßen, hatten keine Möglichkeit, in die Bundesrepublik zu kommen, außer sie haben sich einen Flug gekauft und Flüge waren damals unerschwinglich teuer.
Die allermeisten sind über Berlin geflohen.
Ab 1952, ja, weil die DDR im Mai 1952 die innerdeutsche Grenze abgeriegelt hat. Und damit waren alle, die fluchtwillig waren, auf Berlin verwiesen oder der größte Teil. Und das hat natürlich zu enormen Problemen in Berlin geführt. Die Flüchtlinge kamen in West-Berlin an und West-Berlin musste damit umgehen. Die, die aufgenommen worden waren, fielen unter dieses Verdikt der Verteilung. Das ist der Königsteiner Schlüssel, der ist damals gefunden worden. Der gilt ja in der Tat bis heute. Der regelt, auf welche Bundesländer welche Prozentzahlen von Flüchtlingen verteilt werden. Der ist damals schon in der Zonenzeit, also in den 40er Jahren, entwickelt worden und galt dann eben auch für die aufgenommenen Flüchtlinge, aber nicht für die nicht aufgenommenen Flüchtlinge. Und da hat man halt verschiedene Punkte diskutiert, wie man dem abhelfen könnte, ob man die Flüchtlinge direkt in die Bundesrepublik fliegt, in andere Notaufnahmelager. Es gab ja noch zwei andere Notaufnahmelager, eins in Hessen, in Gießen, eins in Niedersachsen, in Uelzen. Aber das wollte man natürlich nicht, weil man damit wieder Fakten geschaffen hätte. Und die Politik setzte immer darauf, das ist ein bisschen blauäugig, würde ich sagen, dass diejenigen, die nicht aufgenommen werden, wieder zurück in die DDR gingen. Das ist aber nicht geschehen. Also hatte Berlin es mit zwei Dingen zu tun. Es musste die Hauptlast der Notaufnahmeverfahren regeln. Und es hatte das Problem der nicht aufgenommenen, die einfach in Berlin saßen und nicht mehr wegkamen.
Historiker Helder Heidemeier über diese, sagen wir, ja, erste große Phase der Flucht von DDR nach BRD und wie beide Staaten damit umgegangen sind. Danke fürs Gespräch, Herr Heidemeier.
Ich danke Ihnen.
Wenn derartig viele Menschen ein Land verlassen, dann hat das natürlich Konsequenzen, ne? Und zwar klar für das Land, das verlassen wird, und auch klar für das Land, das die Geflüchteten aufnimmt. Fangen wir mit Ersterem an, Matthias. Wie wirkte sich diese Flucht auf die DDR aus?
Also heute würden wir sagen, dass es ein gewaltiges Imageproblem gegeben hat. Denn wie steht eigentlich eine Regierung da, wenn Hunderttausende ihrer eigenen Leute das Land verlassen? Und zwar gegenüber der im Land gebliebenen Bevölkerung, als aber auch gegenüber dem Rest der Welt. Und da half das nun wirklich auch nicht, dass man die Schuld dem Westen zuschob mit angeblichen Verlockungen und falschen Versprechungen. Und obwohl, hat man dann in der DDR gesagt, im kapitalistischen Ausland doch alles viel, viel schlechter sei als in der DDR, flohen junge Familien mit ihren Kindern, die gut ausgebildeten Facharbeiter, und die alle nun fehlten im Land, und das hat wirklich ein riesiges Problem gegeben.
So, und die andere Seite, die Bundesrepublik, Wie ging es den DDR-Bürgern dann da, wenn sie da hingegangen sind?
Naja, die Bundesrepublik hatte natürlich auch sehr viel Schwierigkeiten. Es gab fehlenden Wohnraum, es gab teilweise die fehlende Akzeptanz gegenüber der DDR-Bevölkerung bei den Westdeutschen. Millionen Geflüchtete waren schon gekommen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Und weit in den 50er Jahren noch waren die Beschränkungen wegen der Kriegsfolgen natürlich zu spüren, auch im Westen. Der Wohnungsbau, der reichte wirklich kaum aus. Es gab kaum genug gut ausgebildete Arbeitskräfte, aber die wurden eben im Westen gebraucht. Und man kann vielleicht sagen, der Westen hat profitiert, der Osten hat einen langfristigen Schaden erlitten, aber das werden wir uns jetzt nochmal genauer angucken.
Ja, das machen wir. Und ich gebe die Frage einfach direkt weiter. Kann man das so sagen, Herr Hoffmann? Hat die DDR schon ganz am Anfang einen langfristigen Schaden einstecken müssen wegen der vielen Menschen, die gegangen sind?
Die DDR hat bis zur Mauerbau am 13. August 1961 ca. 2,75 Millionen Menschen verloren. Also 2,75 Millionen Menschen haben der DDR den Rücken gekehrt und darunter waren vor allem viele junge, gut ausgebildete Facharbeiter, Studenten, junge Leute, die sozusagen dem Arbeitsmarkt in Ostdeutschland dann auch fehlten.
Also war es ein langfristiger Schaden?
Ja.
Ja. Dirk Hoffmann, Historiker und Fachmann für die Wirtschaftsgeschichte der DDR jetzt bei uns in einer Stunde History. Hallo, schön, dass Sie da sind, Herr Hoffmann.
Ja, guten Tag.
Dieser Arbeitsmarkt der DDR, wie sah der denn dann aber eigentlich noch aus, wenn so viele junge, gut qualifizierte Leute gegangen sind?
In der DDR gab es ja eine Planwirtschaft. Die SED-Führung hatte Anfang der 50er Jahre die Planwirtschaft eingeführt und glaubte sozusagen, die Wirtschaft komplett steuern und lenken zu können. Ja. Und durch die sogenannte Republikflucht, durch die Flucht von Tausenden von Menschen in den Westen Deutschlands, war diese Planung auf tönernen Füßen gebaut. Das heißt, sie konnte ihre Planung eigentlich gar nicht valide durchführen, weil sie gar nicht wusste, wie viele Arbeitskräfte ihr im nächsten oder kommenden Monaten zur Verfügung stehen würden.
Heißt das im Umkehrschluss auch, dass alle Ziele, die erreicht werden sollten, eben nicht erreicht wurden?
Das kann man so auch nicht sagen. Also die DDR-Wirtschaft hat durchaus einige Erfolge vorzuweisen. Sie konnte also den Vorkriegsstand, was die wirtschaftlichen Produktionsverhältnisse angeht, weitgehend auch erreichen. Sie konnte sozusagen eine weitgehende Sicherung des Lebensstandards mit der Versorgung der Güter des täglichen Bedarfs erreichen. Also insofern gab es durchaus Aufstiegstendenzen in der DDR-Wirtschaft. Aber sozusagen das, was wir als westdeutsches Wirtschaftswunder bezeichnen, diese Produktionssteigerungen und Wachstumsraten ist die DDR da nie herangekommen.
Jetzt denke ich gerade an eine Ausgabe, die wir erst vor kurzem gemacht haben, zum Volksaufstand, wo es ja eben um eine Normerhöhung ging. Also die Leute sollten im Grunde zu gleichem Lohn mehr arbeiten. Kann man das verstehen in diesem Kontext? Also es gab wirtschaftliche Erfolge, aber die wurden eben hart erkauft?
Genau, die DDR hatte einen Wirtschaftskurs, der sehr stark auf den Auf- und Ausbau der Schwerindustrie zugeschnitten war, nach dem sowjetischen Vorbild. Da war das sozusagen in den 20er, 30er Jahren ebenfalls erfolgt. Und es kam hinzu, dass die DDR sich autark machen wollte, unabhängig machen wollte von westdeutschen Zulieferungen. Bis 1945 gab es ja trotz Kriegszerstörung noch relativ intakte Handels- oder Lieferketten. Und die wurden durch die deutsche Teilung dann zerrissen. Und die DDR versuchte sozusagen, Autarkie herzustellen und eine eigene Schwerindustrie deswegen eben auch aufzubauen. Und dazu brauchte sie viele, viele Arbeitskräfte, die sozusagen durch die Flucht dann in den Westen so nicht zu realisieren war. Dazu kam, dass die Planwirtschaft enorm arbeitsintensiv war. Das heißt, die DDR hatte ein permanentes Arbeitskräfteproblem, nicht nur durch die Republikflucht.
Wie haben denn eigentlich die, die da geblieben sind, und ich sag jetzt mal die Suppe auslöffeln mussten, all diese Arbeit, von der Sie gerade sprechen, Herr Hoffmann, die das alles verrichten mussten, wie haben die denn so über die, die geflohen sind, gedacht und gesprochen?
Das ist schwer pauschal zu sagen. Wir sind da angewiesen sozusagen auf die Stimmungsberichte der SED, der Massenorganisation und vor allem des Ministeriums für Staatssicherheit. Und dieses Problem der sogenannten Republikflucht rückte eigentlich erst Anfang der 50er Jahre ins Visier der SED-Führung. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sie das sozusagen als Kollateralschaden hingenommen. Die sozioökonomischen Umwälzungen, also Stichwort Bodenreform 1945, dann die Verstaatlichung der Schwerindustrie 1946 folgende, hat ja bereits zu einer massiven Fluchtwelle in den Westen Deutschlands dann auch geführt. Und das wurde von der SED-Führung aber hingenommen. Das waren sozusagen die Kollateralschäden, die sozusagen eingerechnet wurden für den repressiven und radikalen Umbau von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Und Anfang der 50er Jahre kippte das, als die SED merkte, dass sie damit nicht nur wirtschaftliche Probleme bekam, sondern dass sie auch das Versprechen über ein besseres Wirtschaftssystem zur Verfügung als im Westen, dass das nicht mehr zugkräftig kam. Also es war sozusagen dann auch eine ideologische Auseinandersetzung. Sie drohte sozusagen diesen Wettkampf, um das bessere Wirtschaftssystem zu verlieren, weil das war eine Abstimmung mit den Füßen, die sozusagen sichtbar war für die Menschen und natürlich auch für die Weltöffentlichkeit.
Mhm. Das ist eigentlich eine gute Steilvorlage, um jetzt auch auf den Westen zu schauen. Ich will nur noch eins anfügen, weil wir eben noch eine andere Ausgabe gemacht haben, neulich, an die ich denken musste, nämlich über die mosambikanischen Vertragsarbeiter. Und vorher waren es ja eben auch Vertragsarbeiter aus Polen und Ungarn, die in die DDR gekommen waren, später dann auch noch Vietnam. War das eine Reaktion auf das, was Sie da eben beschrieben haben?
Es war keine direkte Reaktion. Also wie gesagt, die DDR hatte ein permanentes Arbeitskräfteproblem. Sie hatte einen großen Arbeitskräftebedarf und den versuchte sie zu decken. Zunächst durch die Erhöhung des Arbeitskräftereservoirs innerhalb der DDR. Also es wurde sozusagen die Frauenbeschäftigtenquote hochgefahren. Die DDR verfügte über eine der höchsten Frauenbeschäftigtenraten, nicht nur im Ostblock, sondern auch weltweit, jedenfalls im Vergleich zu den westlichen Industrienationen. Es wurden Rentner sozusagen in den Produktionsprozess eingebunden, die vergleichsweise niedrigen Renten, die ja teilweise auch eine Altersarmut erzeugt hatten, führten dazu, dass viele Menschen durchaus auch genötigt waren, im Rentenalter noch zusätzlich arbeiten zu gehen. Also 1980 ungefähr waren 500.000 DDR-Rentner noch arbeitstätig gewesen. Also sozusagen das Arbeitskräftereservoir sollte komplett so weit wie möglich ausgeschöpft werden. Und erst relativ spät fing man dann an, sogenannte Vertragsarbeiter einzubinden. Aber das war eine nicht sehr groß signifikante Größe. Also Ende der 80er Jahre, kurz vor dem Zusammenbruch dann auch der DDR, gab es schätzungsweise etwas über 90.000 Vertragsarbeiter. Das konnte also sozusagen das Arbeitskräfteproblem insgesamt nicht sozusagen lösen für die DDR. Und dahinter steckten sicherlich auch sicherheitsrelevante Überlegungen, dass man sozusagen den Zustrom in die DDR dann auch kontrollieren wollte. Und hinzu kam eben auch, dass diese sogenannten Vertragsarbeiter so in erster Linie aus den sogenannten sozialistischen befreundeten Staaten kamen. Das heißt, das war sozusagen Bestandteil auch der diplomatischen Beziehungen, die die DDR dann auch aufbaute und intensivierte. Aber zur Lösung des Arbeitskräftepotenzials reichte das eben auch nicht aus. Zumal eben in den 70er, 80er Jahren auch die sogenannte Ausreisewelle dann auch langsam einsetzte. Menschen, die sich sozusagen auf die Helsinki-Charta dann beriefen und das Recht auf Ausreise dann auch reklamierten. Und das stieg dann stetig in den 80er Jahren an. Also dieses Problem bekam die DDR eigentlich nie in den Griff.
So, und dann jetzt der Blick auf den Westen, Herr Hoffmann. Des einen Schaden, des anderen ja wirtschaftlicher Gain, könnte man das so sagen? War die Flucht in den Westen für die Bundesrepublik von Vorteil?
Sie war von Vorteil, weil es auch im Westen einen großen Arbeitskräftebedarf gab nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Wiederaufbau benötigte große Mengen an Arbeitskräften und die konnten zum Teil eben auch durch den Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebenen, aber eben auch von Flüchtlingen aus der DDR mit befriedigt werden. Also insofern war das schon ein wichtiger Baustein sozusagen für die Erklärung des sogenannten Wirtschaftswunders. Ja.
Gab es da tatsächlich gezielte Versuche sogar aus der BRD Richtung DDR, Leute, ja, heute würde man vielleicht sagen, anzuwerben?
Hat es mitunter sicherlich auch gegeben, aber auch hier ist sozusagen interessant zu beobachten, dass bis Anfang der 50er Jahre die westdeutschen Behörden relativ reserviert zunächst reagiert haben, weil natürlich auch Westdeutschland beschäftigt war mit einer großen Anzahl von wirtschaftlichen, sozialen Problemen, der Integration der Vertriebenen. Und jetzt kam sozusagen eine neue Bevölkerungsgruppe dazu, die man nicht genau einschätzen konnte. Also da begegnete man den DDR-Flüchtlingen zunächst sehr reserviert und das änderte sich erst, als man merkte, dass das im Kampf des Kalten Krieges durchaus als wichtiges Instrument eingesetzt werden konnte. Und dann kommt es zum Ausbau dieser Notaufnahmelager, die Verfahren werden beschleunigt und es wird sozusagen auch geguckt, dass die sozusagen weitergeleitet werden in die westdeutschen Bundesländer und dort unterkommen. Und die Integration wird sehr wahrscheinlich unterschiedlich dann auch verlaufen sein. Also wir haben sozusagen durch die radikalen Reformen in der sowjetischen Besatzungszone 1945, 46, also Bodenreform, aber auch Verstaatlichung der Industrie, viele Bauern, aber auch dann auch Unternehmer, die in den Westen gegangen sind und dort natürlich neue Firmen dann aufgebaut haben und dort auch realisiert haben in der Marktwirtschaft. Also sozusagen das Erfolgsmodell wird wahrscheinlich relativ breit gestreut sein. Und es gab sicherlich auch Leute, die sich sehr viel versprochen hatten vom Westen und dann enttäuscht wurden, vielleicht auch nicht Fuß fassen konnten. Also wichtig waren vielleicht auch familiäre Kontakte, Kontakte zu Bekannten, um in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und wenn das nicht vorhanden war, konnte sowas durchaus scheitern. Also es gibt durchaus eine nicht unbeträchtliche Gruppe von Menschen, die dann auch wieder zurückgekehrt sind in die DDR.
Haben Sie ja gerade schon schön beschrieben. Es geht nicht nur um die Integration in den Arbeitsmarkt, sondern eben auch um die Integration in die Bundesrepublik. Gibt es da Berichte, wie damals die westdeutsche Gesellschaft auf diejenigen geschaut hat, die so aus dem Osten kamen?
Das war sehr wahrscheinlich sehr, sehr ambivalent. Also anfangs wurde es erst als Überforderung angesehen, genauso was die Aufnahme der Flüchtlinge und Vertriebenen anging, weil Anfang der 50er Jahre auch unklar war, dass es zu einem westdeutschen Wirtschaftswunder kommen würde im Verlaufe des Jahrzehnts, beziehungsweise dann auch noch in den 60er Jahren. Das zeichnete sich noch nicht ab. 1950, 51 gab es noch rund 1 Million Arbeitslosen in der Bundesrepublik, in der jungen Bonner Republik. Mhm. Und die Bürden und die Aufgaben, die waren gewaltig. Insofern war sozusagen auch jeder Neuankömmling in den westlichen Zonen bzw. in der Bundesrepublik dann auch ein potenzieller Konkurrent um den Arbeitsplatz, um Wohnraum, um Lebensmittel, andere Güter des täglichen Bedarfs, die eben auch begrenzt waren. Und das änderte sich dann erst mit den enormen Wachstumsraten, die dann im Laufe der 50er Jahre die deutsche Wirtschaft dann noch zulegte und die solche Verteilungskonflikte dann auch einhegen konnte.
Mir kam so der Gedanke auf, Herr Hoffmann, oder vielleicht auch eher die Frage, ob es in den 50ern und 60ern vielleicht dann auch schon den Ausdruck des Wirtschaftsflüchtlings gab, der heute ja so einen faden Beigeschmack hat.
Ja, das ist sicherlich zeitweise auch gegeben, aber eher, würde ich sagen, in der Anfangszeit, als diese Wirtschaftsprobleme noch übermächtig erschienen. Es gab sozusagen auch eine Art Gründungskrise, die von den Zeitgenossen so auch wahrgenommen wurden, weil sozusagen die Aufgaben gewaltig erschienen, ob das jetzt der Wohnungsbau war, ob das die Aufnahme Flüchtlingsvertriebenen war, ob das die Versorgung der Kriegsopfer waren. Das waren also gewaltige sozialpolitische Aufgaben, vor denen also die junge Bonner Republik stand, und es war unklar, ob das sozusagen erfolgreich verlaufen würde. Dass es dann so kam und ist dann sehr stark eben auch auf dieses sogenannte Wirtschaftswunder dann mit zurückzuführen, das sozusagen zu einer Entspannung dann auch von gesellschaftlichen Konflikten dann mitunter geführt hat.
Wenn man jetzt den Wiederaufbau nach dem Krieg durchstreichen würde und ersetzen würde durch Umbau in Zeiten von Klimawandel, sehe ich irgendwie viele Parallelen zu den Herausforderungen heute.
Ja, also Herausforderung insofern, dass wir auch vor einem Strukturwandel, einem Strukturbruch dann auch stehen. Aber die Ausgangslage ist doch verschieden. Also 1945 war sozusagen das Wirtschaftsniveau auf einem relativ niedrigen Level durch Kriegszerstörungen, durch einen Ausbau der Kriegswirtschaft, die erstmal wieder umstrukturiert werden musste. Also die Wachstumszahlen, die die deutsche Wirtschaft, die westdeutsche Wirtschaft dann in den 50er, 60er Jahren hingelegt hat, erklären sich zu weiten Teilen eben aus einer Angleichung an einen normalen, in Anführungszeichen, Wirtschaftspfad, den dann auch die anderen westlichen Industrienationen hingelegt haben. Die westdeutsche Wirtschaft kehrte sozusagen auf den normalen Wachstumspfad zurück. Heutzutage sind wir auf einem relativ hohen Level und die Wachstumszahl der Wirtschaft, die sind natürlich auch begrenzt, auch durch andere Probleme und Herausforderungen. Also insofern würde ich da eher vor einer allzu schnellen Parallele dann auch warnen wollen. Aber der Strukturwandel oder die Notwendigkeit, einen Strukturwandel durchzuführen, das ist sicherlich eine Gemeinsamkeit, die sich da beobachten ließe.
Ja, mit Vergleichen in der Geschichte sollte man immer vorsichtig sein, aber manchmal geben sie ein bisschen vielleicht Food for Thought. Das war auf jeden Fall Dirk Hoffmann, Experte für Wirtschaftsgeschichte hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Hoffmann.
Ja, vielen Dank.
Nochmal diese irre Zahl. 2,8 Millionen Menschen, man könnte aufrunden auf knapp 3, sind zwischen 1949 und 1961, also dann dem Jahr des Mauerbaus, aus der DDR geflohen in die Bundesrepublik. Aber Matthias, nicht nur wegen Marienfelde, wir haben das ja vorhin schon angesprochen, wissen wir, dass West-Berlin in diesem Konflikt beider Systeme immer eine große Rolle gespielt hat, ne? Und genauso in diesem Fall, einfach weil so viele, wahnsinnig viele Menschen in West-Berlin erstmal angekommen sind.
Also ich habe versucht, die genaue Zahl rauszukriegen, es ist mir nicht richtig gelungen. Es sind ungefähr 1,35 Millionen gewesen, die bis 1990, also noch nach dem Fall der Mauer, die nach West-Berlin gekommen sind. Der größere Teil davon, das ist natürlich klar, war vor dem Mauerbau im August 1961. Und für viele von diesen Menschen war Marienfelde sozusagen die erste Station in einem neuen Leben. Der Grundstein für Marienfelde wurde Ende Juli 1952 gelegt. Das Ganze liegt in der Nähe des Flughafens Tempelhof und in der Nähe der S-Bahn. Also sehr gut gelegen, sowohl für die Ankunft als auch für die Weiterfahrt nach Westdeutschland dann. Die offizielle Eröffnung, die war im August 1953. 3 Jahre später ist der millionste Geflüchtete in der Unterkunft aufgenommen worden. Das waren ca. 300.000 pro Jahr. Eine riesige Zahl.
Das stimmt. Weil wir ihn jetzt schon so oft erwähnt haben, Matthias, den Mauerbau, er war ja am 13. August 1961, also da wurde er genau genommen fertiggestellt, hat ja eine ganze Weile gedauert, das Ganze. Und dann wird im Laufe der nächsten Monate und Jahre die innerdeutsche Grenze wirklich komplett dicht gemacht. Aber sogar danach kamen immer noch Flüchtlinge aus DDR nach BRD.
Ja, aber nicht mehr ganz so viele tatsächlich natürlich, das ist klar. Es waren sozusagen drastisch viel weniger, aber Teile des Aufnahmelagers wurden weiter genutzt, und zwar als Wohnungen für Berlinerinnen und Berliner. Danach kamen dann reguläre Übersiedler aus der DDR und Aussiedler aus anderen osteuropäischen Staaten. Und kurz vor der Wende, da gab es wieder mehr Flüchtlinge, die Grenzen waren offen, viele kamen rüber und sie hatten Angst, dass die Grenzen wieder zugemacht werden können und sind dann wieder nach Marienfelde gekommen.
Also wir haben ja eben gehört, dass sich Marienfelde schon nach Bau der Mauer deutlich verändert hat, sich im Laufe der Zeit einfach immer wieder verändert hat, und Veränderung blieb und bleibt da auf jeden Fall eine Konstante. In den letzten Jahren nämlich wurde es praktisch alles nochmal komplett auf 180 gedreht, denn aus einem ehemaligen Notaufnahmelager ist heute eine Erinnerungsstätte geworden. Und diese Erinnerungsstätte wird geleitet von Bettina Effner. Hallo Frau Effner.
Hallo.
Die Erinnerungsarbeit am Ort des eigentlichen Geschehens, Frau Effner, das macht die Arbeit vor Ort wahrscheinlich besonders, oder?
Auf jeden Fall. Das ist für uns ein ganz wichtiger Umstand. Wir denken sozusagen die ganze Zeit von diesem historischen Ort aus. Unsere Dauerausstellung ist dementsprechend konzipiert, auch unsere Bildungs- und Vermittlungsarbeit, indem wir eigentlich immer ganz konkret fragen, was war die Funktion, was war die Geschichte, wer war wann hier an diesem Ort und was waren zum Beispiel die Gründe und Bedingungen von Flucht, die den Ort ja auch geprägt haben.
Darf ich Sie da nochmal persönlich fragen vielleicht auch? Sie gehen ja natürlich ein- und ausständig in Marienfelde, aber geht bei Ihnen trotzdem manchmal nur noch so das Kino im Kopf an? So, hier kamen die Menschen an, hier haben sie vielleicht Bettwäsche bekommen, hier konnten sie das erste Mal warm duschen, sowas in die Richtung?
Ja, der Ort hat schon eine starke Ausstrahlungskraft. Das finde ich nach wie vor. Das hängt auch damit zusammen, dass wir ja mit unserer Erinnerungsstätte Nachbarn nach wie vor eines Übergangswohnheims für Geflüchtete sind. Mhm. Wir sind nicht die Einzigen, die dieses ehemalige Notaufnahmelager nutzen, sondern Menschen kommen heute noch dort an. Und das macht sozusagen diesen Eindruck nochmal besonders stark.
Da ging es eben, das sieht man daran ja sehr gut, in Marienfelde eben auch um ein immer noch sehr, sehr aktuelles Thema, nämlich um Flucht und Ankommen letztlich auch und aufgenommen werden. Werden denn auch, sag ich mal, in der Erinnerungsarbeit da Bezüge hergestellt zu heute?
Ja, das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Ich hatte ja schon erzählt, unser Nachbar, das ist dieses Übergangswohnheim, wird vom Internationalen Bund betreut. Und ja, wir suchen Kontakt und Austausch auch mit den Bewohnenden, wollen ihnen gern Angebote machen, die auch für sie sinnvoll sind. Wir bieten zum Beispiel sogenannte Neuhier-Führung an, im Tandem dann mit einem unserer Guides und mit einem Sprachvermittler, um ein wenig auch zu erfahren, wie es den Menschen dort geht. Wir machen Kooperationsprojekte mit dem Internationalen Bund, haben gerade eine sehr spannende Sonderausstellung mit Paste-Ups. Das sind so fassadenhohe Bilder, die wir geklebt haben. Sie sind auch gemeinsam mit Bewohnern dort entstanden. Die Menschen leben ja dort teilweise wirklich sehr lange, auch die Jugendlichen mehrere Jahre. Und wir haben sie gefragt, was dieser Ort eigentlich für sie bedeutet, welche Wünsche und Hoffnungen sie für ihre eigene Zukunft haben, wie sie sich ihr Leben in Berlin, wie sie sich die Stadt vorstellen. Und das alles hat Ausdruck in diesen Bildern gefunden.
Und in der Dauerausstellung, nehme ich an, kann ich dann praktisch die Pendants, wenn ich so sagen möchte, der 50er und 60er Jahre dann sehen? Oder also was hat Marienfelde sonst noch zu bieten, wenn ich jetzt vorbeikommen würde als Besucher?
Ja, also wir haben eine Dauerausstellung. Tatsächlich, dort geht es schwerpunktmäßig, im Augenblick noch, muss ich sagen, um Flucht aus der DDR, also über die gesamte Zeitspanne von den 50ern. Das endete ja dann 89, 90. Und wir wollen diesen Blick allerdings auch etwas erweitern. Wir planen gerade, unsere Dauerausstellung neu zu machen und wollen dann Migration auch in einer erweiterten Perspektive erzählen über 1990 hinaus. Wir wollen auch Aussiedlerinnen und Aussiedler zum Beispiel einbeziehen. Die sind auch in Marienfelde angekommen, schon seit 1964. Das spielt derzeit noch nicht so eine große Rolle. Man kann, wenn man zu uns kommt, außerdem sehr, sehr viele Bildungsangebote und Führungen und Zeitzeugengespräche zum Beispiel auch wahrnehmen. Da haben wir eine ganze Palette. Wir haben auch ein Planspiel im Angebot. Ali Kubi, Ankunft in Andersland heißt das, wo man sich intensiv auch mit diesem Thema, wie ist es eigentlich, wenn man von woanders her nach Deutschland kommt, was bedeutet das rechtlich, was bedeutet das persönlich und so weiter, beschäftigen kriegen kann. Und genau, also da ist einiges bei uns im Programm.
Vor ein paar Wochen haben wir eine Sendung gemacht zur sogenannten Asyldebatte der 90er Jahre und gesehen, und das haben Sie ja auch gerade gesagt, Frau Effner, dass wir uns mit Flucht und Ankommen ja nicht erst seit Syrien und der Ukraine befassen. Und Marienfelde zeigt das ja auch nochmal, dass wir uns damit auch nicht erst seit den 90ern beschäftigen. Ja. Trotzdem erscheint mir das manchmal so, als würden wir das alles zum ersten Mal verhandeln. Jedes Mal, wenn es wieder um Migration und Zuwanderung geht und auch um Flucht. Haben wir da irgendwie eine kollektive Gedächtnislücke?
Ja, ehrlich gesagt kommt mir das manchmal auch so vor. Tatsächlich, dass da Dinge vergessen werden, es auch schon sehr viele Erfahrungen mit Aufnahme gibt und wir zum Beispiel in diesem Aufnahmeverfahren, was es ja auch für DDR-Flüchtlinge und Übersiedelnde gegeben hat, schon ganz viele Debatten sehen können, um die es auch heute noch geht. Also wer ist legitimiert zu kommen? Wer hat die richtigen Gründe sozusagen? Also auch damals war es schon so, dass es hieß, es sollen nur sogenannte echte Flüchtlinge aus der DDR in die Bundesrepublik kommen, die wirklich politische Gründe haben, die wirklich verfolgt sind in der DDR. Gleichzeitig spielten natürlich auch humanitäre Aspekte eine Rolle. Es ging darum, auch die Aufnahme zu leisten, die Menschen zu versorgen und so weiter. Also wir haben da ja eigentlich schon viel diskutiert, viel Erfahrung. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass immer wieder neu angesetzt wird sozusagen in den Debatten.
Ich sag mal, unsere deutsche Erinnerungskultur muss ja auch eine Menge leisten. Alleine sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, bündelt ja eine Menge Kräfte. Aber ich nehme mal an, wenn ich Sie frage, Frau Effner, dann hat es die deutsch-deutsche Fluchterfahrung nicht verdient, da in Vergessenheit zu geraten.
Nein, das finde ich tatsächlich nicht. Also in mehrfacher Hinsicht. Also ich finde schon, dass gerade dieses Thema wirklich aktuell ist, weil es einfach ja ganz viel mit unseren aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten auch zu tun hat. Denn wenn man über Migration redet, redet man ja eigentlich auch immer davon, in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Ja, wie muss so eine Gesellschaft aussehen politisch? Wie sollte sie gestaltet sein, damit Menschen gerade nicht weggehen, sondern gerne hier sind. Also dazu gehört natürlich auch das Thema Demokratie, Stellenwert von Demokratie. Wie wichtig ist uns das überhaupt? Und wenn wir uns mit Flucht aus der DDR befassen, dann fragen wir nach den Gründen. Ja, dann verrät uns das auch was darüber, was die Menschen damals weggetrieben hat. Das heißt, wir lernen auch nochmal eine Menge über die Vergangenheit und klar über die DDR, aber auch über die Bundesrepublik. Ja, also dieses Thema ist auch deswegen spannend, finde ich, weil wir immer in zwei Richtungen schauen, ja, und weil es uns ganz stark auch zeigt, wie diese beiden deutschen Staaten auch miteinander zusammenhingen, ja, die verflochtene Geschichte und auch gerungen haben, ja, um diese Fluchtbewegung. Das war auch so ein Feld, wo natürlich auch ganz intensiv der Systemkonflikt ausgetragen worden ist zwischen Bundesrepublik und DDR.
Historikerin Bettina Effner leitet die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. Solltet ihr mal vorbeischauen, wenn ihr wieder in Berlin seid oder sowieso da wohnt, dann wird es umso dringender Zeit, mal hinzugehen. Danke fürs Gespräch, Frau Effner.
Sehr gerne.
Same shit, different year, habe ich ja am Anfang gesagt. Ne? Flucht, Migration, Zuwanderung, Integration, auch wenn diesen Begriff schon viele gar nicht mehr hören können oder andere nicht wollen, sind immer noch ein Thema. Und Matthias, irgendwie scheinen die Fragen, die man sich so am Ende des Zweiten Weltkriegs hier bei uns gestellt hat, immer noch nicht beantwortet zu sein.
Ja, also dieser Eindruck, mit Verlaub, beschleicht mich auch. Damals waren die Menschen unter dem Eindruck des Krieges und alle waren in Not. Heute aber ist Wohlstand und kaum einer ist in Not und dennoch ist die Bereitschaft, Geflüchteten zu helfen, nicht größer geworden. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir keine gesellschaftliche Debatte darüber geführt haben oder führen, dass wir ein Einwanderungsland und eine Einwanderungsgesellschaft sind. Welche Rolle sollen die neuen Bürger eigentlich in unserem Land spielen? Was sollen sie können dürfen, was sollen sie nicht können dürfen? Und wie organisieren wir ihre Einwanderung so, dass sie von der Bevölkerung akzeptiert wird und auch die Belange der deutschen Bevölkerung ausreichend berücksichtigt? Also viele Fragen, wenig Antworten.
Teilweise können wir natürlich auch jedes Mal wieder von vorne anfangen zu diskutieren, ob die Leute jetzt wirklich hierher gehören oder nicht. Aber beim Diskutieren wird man ja manchmal sogar von der Geschichte selbst überholt, ne? Was wohl die alten Griechen dazu gesagt hätten? Genauer, die alten GriechInnen. Denn nächstes Mal landen wir im Tempel der Artemis in Ephesos, einem der Weltwunder der Antike. Und ich sag mal, wenn der noch stehen würde, wäre auch heute noch ein ziemliches Wunder. Das dann nächstes Mal mit meiner Kollegin Steffi Orbach. Viel Spaß beim Kennenlernen. Ich bin Markus Dichmann, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.